An diesem Palmsonntag erinnern wir uns daran, wie Jesus gefeiert von der Menge in Jerusalem eingezogen ist. Und im Laufe der Woche haben sich die Ereignisse dann ja überstürzt und sind gekippt, sodass dann in dieser Woche Jesus verurteilt und gestorben ist. Der Höhepunkt dann der Ostersonntag. Ich möchte heute an diesem Palmsonntag auf das Leiden und Leben Jesu schauen, nicht aus neutestamentlicher Sicht, sondern vom Alten Testament her. Da gibt es 4 sogenannte Knecht-Gottes-Lieder. Das bekannteste steht in Jesaja 53, wo das Leiden und das Sterben von Jesus wirklich exakt vorausgesagt wird. Auch die Auferstehung, ich lese mal die markantesten Sätze daraus, die wir sicher alle schon gehört haben. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging auf seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. In der Apostelgeschichte in Kapitel 8 begegnet Philippus einen hohen Beamten aus Äthiopien. Der Beamte war auf einer Pilgerreise in Jerusalem und dort hat er sich eine Jesaja-Rolle gekauft. Darin las er jetzt auf der Heimfahrt auf seinem Wagen. Und als Philippus vorbeikam, las er exakt diese Stelle. Und Philippus hörte, wie er so laut liest und fragte ihn, verstehst du eigentlich, was du da liest? Der Beamte verneinte und fragte, von wem sagt der Prophet das? Von sich selbst oder von einem anderen? Und das ist genau die Frage, die die Ausleger umtreibt bis heute. Von wem schreibt der Prophet in diesen 4 Knecht-Gottes-Liedern? Und die Apostelgeschichte gibt uns indirekt Antwort darauf. Das heißt, da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Das heißt, diese geheimnisvolle Knecht Gottes in diesen 4 Liedern ist eine Vorausschau auf Jesus. Und so können wir auch in diesem Knecht-Gottes-Lied, was heute dran ist, Jesus entdecken. Jesaja 50. Das ist das 3. der sogenannten Knecht-Gottes-Liedern. Der Herr, Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich. Ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Aber der Herr, Herr, hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist, der mir Recht schafft. Wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Lasst uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Er trete her zu mir. Siehe, der Herr, Herr, hilft mir. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. In diesem Lied, es ist stilistisch wie ein Psalm geschrieben, können wir Jesus entdecken. Wir kennen, wie Jesus täglich Anweisungen von seinem Herrn erhält, wie ihm diese Anweisungen ins Leiden hineinführen und wie Gott ihn stark macht in diesem Leiden und die feste Gewissheit gibt, dass er auf seiner Seite steht. In diesem Knecht-Gottes-Lied können wir aber auch ein anderes Lied entdecken. Wir haben es vorhin gesungen. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Jochen Klepper hat aus diesen Versen ein Lied geschrieben, und zwar in einer für ihn und für viele Deutsche schweren Zeit, in der NS-Zeit. Und er hat sich sozusagen diese Worte zu seinen eigenen Worten gemacht und hat sich selbst auch damit identifiziert. Und auch das dürfen wir. Wir dürfen auch von diesem Lied lernen, Denn Jesus hat ja auch gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. So wollen wir also in diesem Lied einerseits auf Jesus schauen und gleichzeitig aber auch von ihm lernen. Und wir dürfen uns wie Jochen Klepper auch mit diesen Sätzen, mit diesem Lied identifizieren. Aber zunächst einmal schauen wir auf dieses Lied und leiten auf Jesus in diesem Lied und leiten dann immer wieder Bezüge zu uns ab. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Der Herr, und immer wo dieses große Herr steht, steht Jahwe, also der Name Gottes. Der Herr hat Jesus die Zunge eines Jüngers gegeben. Jünger, das sind Schüler. Das steht im Neuen Testament, das ist der Begriff hier Schüler. Im Alten Testament gab es sogenannte Prophetenschüler, also die Anhänger eines Propheten, die Lehrlinge waren Prophetenschüler. Jesus hatte 12 Schüler um sich geschart, 12 Jünger. Jünger sind Schüler, das heißt, sie sind in Ausbildung. Sie handeln nicht eigenmächtig, sie hören auf ihren Lehrer, auf ihren Meister. Und wie wirkt auf euch jetzt dieser Gedanke, dass Jesus ein Schüler war? Wir lesen ja hier Jesus in diesem Text. Jesus war ein Jünger des Jahwe, des Herrn. Der Herr Jahwe hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben. Könnt ihr euch Jesus als Schüler vorstellen? Natürlich war er irgendwann mal in der Schule als kleiner Junge, aber als er dann offiziell als der Jesus durch die Lande zog, so wie wir ihn in den Evangelien kennen, er war doch immer Herr der Lage. Er durchblickte jede Situation. Souverän reagierte er auf die raffiniertesten Fangfragen. Er hatte doch zu jeder Situation, in jeder Lage das richtige Wort. Er predigte und lehrte stundenlang. Er erzählte geniale Gleichnisse. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er unruhig umherlief und sagte zu seinen Jüngern, oh, morgen muss ich die Bergpredigt halten. Ich weiß noch nicht genau, was ich da predigen werde. Betet mal für mich. Nein, der predigte nicht wie ein Schüler. Die Leute waren von seinen Worten beeindruckt, weil er Vollmacht hatte. Und das ist der Schlüssel. Doch, Jesus war Schüler. Das stimmt, er war Schüler, aber er hatte Vollmacht von seinem Meister, von seinem Lehrer. Jesus sprach im Namen seines Herrn, im Namen seines Meisters. Das waren nicht seine Worte, die er sich am Abend vor der Bergpredigt aus ein paar Bibelkommentaren zusammengeschrieben hatte. Jesus hatte die Worte als Schüler von seinem Meister empfangen. Als Schüler, immer in dieser Haltung als Schüler. Und das finde ich sehr bezeichnend, dass Jesus trotz dieser Souveränität immer als Schüler aufgetreten ist. Oder andersrum formuliert, die Haltung als Schüler, abhängig vom Meister, machte ihn so souverän. Der Herr Jahwe hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben. Das heißt, er hatte die nicht von Anfang an. Das heißt, um vollmächtig und souverän reden und reagieren zu können, musste Jesus erst Schüler werden. Im Himmel war er kein Schüler bei seinem Vater. Da war er der Sohn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er hat also die geniale Gentechnik erfunden und all solche Sachen. Das macht kein Schüler. Als er aber Mensch wurde, musste Jesus Schüler werden. Er musste in die Rolle eines Schülers gehen, um vollmächtig zu reden und souverän handeln zu können. Das Gleiche gilt auch für seine Wunder und seine Zeichen. In Johannes 5 wird berichtet, wie Jesus einen Mann heilt, der 38 Jahre gelähmt war. Und später gibt es eine heftige Diskussion mit den jüdischen Führern. Und da erklärt er, wie er das gemacht hat. Nämlich in der totalen Abhängigkeit zu seinem Herrn. Und er sagt, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Also er sagt, ich kann alleine gar nichts tun. Nur, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das genau tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Und er wird ihm noch viel größere Dinge zu tun zeigen, Dinge, über die ihr staunen werdet. Also Jesus sagt, ich von mir aus kann überhaupt nichts tun. Und an anderer Stelle heißt es mal, er bekam Kraft oder er hatte Kraft zu heilen. Das heißt, Jesus hat auch nicht immer das Potenzial zum Heilen in sich gehabt. Es heißt in Lukas 5, als er Kraft zu heilen hatte, als der Vater ihm Vollmacht gab mit dieser Kraft. Jesus konnte immer nur das tun, was er vom Vater gezeigt bekam. Er konnte nur das sagen, zum Beispiel in der Bergpredigt, was ihm der Vater eingegeben hatte. Der Vater hat ihn die Situation durchschauen lassen. Jesus handelte immer als Schüler. Ich stelle mir das so vor, wie mit einem unsichtbaren Empfänger im Ohr zum Himmel. Vater hat immer gesagt, jetzt mach das, jetzt sag das. Und er hat das immer im Ohr gehabt und hat das genauso gemacht. So stelle ich mir das vor. Der Vater leitete seinen Sohn Schritt für Schritt, was er als nächstes tun soll, was er sagen soll, wen er wie heilen soll, wem er wo was sagen soll, was er bei der Bergpredigt predigen soll. Er blieb also ständig in der Abhängigkeit als Schüler, in dieser Rolle des Schülers. Jetzt gibt es eine interessante Parallele zu Johannes 5. Johannes 5 sagt Jesus, der Vater zeigt ihm alles, was er selber tut, und er wird ihm noch viel größere Dinge zu tun zeigen. Das sagt Jesus über sich als Schüler. In Kapitel 14, Vers 12 sitzt Jesus mit seinen Schülern am Tisch des Abendmahls und er sagt zu seinen Schülern, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Das heißt, Jesus sendet auch uns, seine Schüler, aus, genauso wie er vom Vater ausgesandt wurde, nämlich als Schüler. Und als seine Schüler werden wir die gleichen Werke tun wie er, sogar noch größere. Aber immer als Schüler, total abhängig von unserem Meister. Das hat mich herausgefordert. Ich glaube, wir müssen lernen, wieder Schüler zu werden. Wir haben einen hohen Anspruch an uns, auch als Christen. Wir möchten souverän, vollmächtig als Jünger von Jesus auftreten und reden zu den Menschen. Und dabei vergessen wir, dass wir Schüler bleiben müssen, um souverän zu handeln. Der Auszubildende fragt seinen Lehrmeister, was er tun muss. Ich habe auch mal eine Ausbildung gemacht und das ist das Schöne, dass man eben dann nicht als Lehrling die volle Verantwortung hat. Man fragt den Ausbilder, was soll ich denn jetzt machen? Man zeigt ihm, was man gemacht hat, und dann sagt man, jetzt machst du es so weiter, Schritt für Schritt. Das finde ich genial, nicht diese volle Verantwortung zu haben. Ich darf fragen, ich hole mir Anweisungen, mach das dann, und dann sagt er, hast du gut gemacht, jetzt mach so weiter. Ich muss nicht eigeninitiativ sein, ich darf mich wirklich leiten lassen, Schritt für Schritt. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Das wünsche ich mir. Ich glaube, euch geht es auch so. Ich möchte erkennen, wie ich müde durch ein Wort aufrichten kann. Jesus hat die Müden seiner Zeit aufgerichtet. Er hat gerufen, Matthäus 11, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Und Jesus hat er in dieser Rolle als Schüler erkannt, wie er die Müden seiner Zeit mit Worten aufrichten sollte. Während meiner Predigtvorbereitung hatte ich gefragt, Herr, was ist die Botschaft hier für uns aus diesen Worten? Und dann bekam ich den Eindruck, dieses Wort ist ein Wort für uns als Gemeinde heute. Wir haben den Auftrag, als Jünger von Jesus den Müden unserer Zeit Worte zu sagen, die sie aufrichten. Aber eben als Schüler. Unser Lehrer muss uns zeigen, wer die Müden in unserer Zeit heute sind. Er muss uns zeigen, wie wir die müden Menschen um uns herum aufrichten können. Wer sind die Müden unserer Zeit? Ich gebe mal einfach ein paar Gedanken dazu. Lasst es euch selber zeigen von eurem Herrn. Das sind zunächst müde Christen, die sich mit den Geboten abquälen und meinen, sie müssten zu ihrer Rettung noch irgendwas dazu tun. Da gibt es viele, die meinen, sie müssten doch noch irgendwie Gebote halten, damit es reicht am Ende. Nein, es reicht am Ende nie, weil deswegen ist Jesus für uns gestorben, damit es reicht. Sie müssen die befreiende Botschaft der Gnade hören. Das geht erstmal intern an uns. Dann denke ich an viele müde Eltern. Ich meine jetzt nicht nur unter uns, sondern überhaupt. Und diese Müdigkeit kommt nicht davon, dass die Kinder sie nicht durchschlafen lassen. Ich habe den Eindruck, Eltern heute sind müde von der Erziehung ihrer Kinder. Sie möchten es richtig gut machen. Sie machen sich viele Gedanken um ihre Erziehung, sie tauschen sich aus. Sie möchten ihren Kindern eine gute Zukunft, vielleicht eine bessere Zukunft ermöglichen. Das macht müde. Dann kommen die beruflichen Belastungen dazu. In der Regel sind Eltern Doppelverdiener. Oder schaut mal in euren Beruf, in euer Umfeld. Wo sind die Müden bei euch im Betrieb, in der Firma, am Arbeitsplatz? Die unter den beruflichen Anforderungen einfach müde geworden sind, die das Tempo nicht mehr mithalten. Wo sind die müden Abteilungsleiter, von der Verantwortung müde geworden? Oder ich denke, die müden Unternehmer, müde durch den Konkurrenzdruck aus Fernost. Lasst sie euch zeigen. Und lasst euch zeigen, wie ihr euch von eurem Meister sagen lasst, wie ihr sie aufrichten könnt. Wir leben in einer schnellen, in einer gehetzten Gesellschaft. Das Internet ist immer wach. Es bietet sofort die gewünschte Information. Mit einigen Klicks habe ich alles, was ich brauche. Nur in der analogen Welt funktioniert das nicht so. Aber wir haben uns so dran gewöhnt, dass wir mit ein paar Klicks alles sofort gelöst haben. Aber in der analogen Welt lassen sich die Probleme eben nicht mit ein paar Klicks lösen. Und das macht müde, das frustriert, diese Spannung. In den Medien erleben wir fitte, leistungsfähige Menschen bis ins hohe Alter, fit und gesund. Das ist der Anspruch unserer Zeit. Aber es macht müde, diesen Anspruch aufrechtzuerhalten, nämlich immer fit zu sein, immer gut auszusehen, immer schlank und gesund zu sein, immer erfolgreich zu sein. Das macht müde. Wo sind die Müden in den Fitnesscentern? Da gibt es die Müden, die einfach mit dem Tempo unserer Zeit nicht mehr mithalten, weil sie krank geworden sind, weil sie den Anforderungen nicht gewachsen sind. Andere sind müde von der Flucht, vor der Flucht vor Krieg und Gewalt. Andere müde von seelischer und körperlicher Gewalt, müde von Konflikten, müde durch die Trauer. Es gibt viele müde Menschen um uns herum und unter uns. Und Jesus sendet uns als Schüler aus zu den Müden in unserer Gesellschaft. Beten wir darum, dass unser Meister und unser Herr uns die Zunge von Schülern gibt, dass wir erkennen, wie wir die Müden in unserem Umfeld durch Worte aufrichten können. Nicht durch unsere schlauen Worte, die sind schnell gesagt, gut gemeint und schlecht gemacht, sondern durch seine Worte, die wirklich Kraft haben und aufrichten. Nicht mit guten Ratschlägen, sondern mit Segensworten, die wirken. Wenn wir segnen, wenn ich segne, bin ich mir bewusst, das wirkt, da fließt göttliche Kraft. Lasst euch zeigen, wen ihr im Namen Jesus segnen sollt, für wen ihr beten sollt, wem ihr Worte von Jesus zusprechen sollt. Auch Tatworte, so wie es der Petrus gemacht hat da am Tempel, wo er zu einem gesagt hat, im Namen von Jesus, steh auf und geh. Auch Tatworte. Der Knecht Gottes zeigt uns, wie das geht. Das geht gerade nicht. Er weckt mich, ja morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. In den Evangelien können wir beobachten, wie Jesus das gelebt hat. Im Markus-Evangelium wird uns ein typischer Tag von Jesus beschrieben. Da heißt es, ganz früh, als es noch dunkel war, ging Jesus alleine an einen einsamen Ort, um zu beten. Und solche Momente, wo sich Jesus in der Stille zurückzog, nicht nur morgens, aber auch vor allem da, diese tauchen immer wieder in den Evangelien auf. Das waren die besonderen Zeiten, wo er sich mit seinem Meister abgesprochen hat, wo der Meister und der Schüler zusammen waren. Aber ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir denken, Jesus hat sich also am Morgen in der Stille die Anweisungen seines Meisters geholt und dann zog er los. Ich beobachte bei Jesus vielmehr, dass er ständig online mit Jesus war, ständig in Verbindung mit ihm. Ich verstehe also diese Aussage nicht so, dass wir nur am Morgen wie Jünger hören. Viele von uns haben aus diesem Wort eine gute geistliche Übung abgeleitet, nämlich, dass man möglichst früh am Morgen, wo wir ja noch frisch sind oder wenn wir endlich frisch sind mit dem Kopf, dass wir dann Zeit mit Gott verbringen, dass wir beten und Bibel lesen. Das ist wirklich eine wertvolle geistliche Übung. Aber die Gefahr ist jetzt, dass man dann, wenn diese Übung zu Ende ist, die Bibel zuschlägt, Amen sagt und losgeht und dann sein Ding macht. So nach dem Motto, jetzt habe ich es hinter mir, jetzt habe ich es gemacht, jetzt geht's los in den Tag. Ich verstehe diese Formulierung hier anders. Achtet einmal auf die Formulierung. Er weckt mich, ja morgen für morgen weckt er mir das Ohr. Anatomisch betrachtet ist das falsch, was hier steht. Unser Ohr schläft nicht. Wir können das Auge zumachen, aber wir können nicht unser Ohr zumachen, auch nicht die Nase. Gut, die können wir zuklemmen, das geht. Die Natur hat es so eingerichtet, dass unsere Nase und unser Ohr nie schläft. So können wir riechen, wenn es im Haus brennt. Und wir hören Gefahren, die auf uns zukommen. Mutter hören das Schreien ihrer Kinder. Ist doch so, oder? Bei Vätern schlafen vielleicht doch manchmal die Ohren, habe ich so einen Eindruck. Aber die Ohren sind eigentlich immer wach. Und sie müssen nicht geweckt werden. Es geht also hier um ein anderes Hören, um ein anderes Ohr. Es geht um unser geistliches Ohr, was aufgeweckt werden muss. Wir können, das heißt, wir können unser geistliches Ohr nicht selbst wecken, dass ich sage, jetzt will ich hören. Gott muss unser Ohr wecken. Und offenbar musste auch Jesus täglich sein geistliches Ohr von Gott wecken lassen. In der Gebetszeit am Morgen hat er sich dann seinem Herrn zur Verfügung gestellt, dass er ihm das Ohr öffnet, damit er wie ein Schüler hören kann. Kennt ihr das, dass ihr morgens aufwacht und im Halbschlaf schon an Jesus denkt? Ich habe mir das so angewöhnt, das ist wirklich toll. Wenn mein Kopf so langsam wach wird, der Körper schläft noch tief, aber der Kopf wird so langsam wach und realisiert, dass ein neuer Tag anfängt, dann fange ich im Halbschlaf an, an Jesus zu denken. Und ich fange schon mal an, mit ihm zu reden oder an ihn zu denken einfach. Und ich habe schon erlebt, in dieser Phase bekomme ich oftmals geniale Ideen. Manchmal habe ich sie wieder vergessen, bis ich dann wieder richtig wach bin. Das ist auch blöd. Müssen wir eigentlich sofort aufschreiben oder irgendwie rein diktieren. Und das ist die Zeit, wo mein geistliches Ohr geweckt wird. Noch lange, bevor ich mich dann an meinen Schreibtisch setze und zum Beten und zum Bibellesen hinsetze. Manchmal bewege ich Bibelworte in dieser Aufwachphase, den Predigtext, der so eine Woche mit mir geht. Probiert's mal aus, diese Aufwachphase zu sagen, Herr, weck mir jetzt mein geistliches Ohr. Der Körper schläft noch, aber der Geist wird langsam wach und jetzt weck du mir das geistliche Ohr. Erwartet von eurem Meister, dass er euch wirklich täglich das Ohr öffnet und dann empfangsbereit seid den ganzen Tag, so verstehe ich das. Das ist der Unterschied zur morgendlichen stillen Zeit, wo man sagt, Amen, fertig, sondern man sagt, so und jetzt bin ich den ganzen Tag auf Empfang. Jetzt ist es wach, das Ohr, für den ganzen Tag, bis ich heute Abend schlafe. Ich habe mir angewöhnt, den ganzen Tag mit Jesus im Gespräch zu sein, immer wieder, wenn ich dran denke. Es gelingt mir nicht immer, so wie ich mir das wünsche, aber genau so verstehe ich diese Anweisung hier so, dass der Herr am Morgen das geistliche Ohr weckt und wir den ganzen Tag empfangsbereit sind. Und den ganzen Tag hören, wie Schüler hören. Abhängig. Jeden Augenblick. Und dann achtet mal darauf, und das kennt ihr sicher auch, wenn er dann plötzlich sich meldet und zu euch spricht. Das macht er. Das sind dann die spontanen Eingebungen und manchmal klingen die echt verrückt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es von ihm ist, nicht von uns. Die logischen Sachen, die können wir uns selber ausdenken. Aber wenn was von ihm kommt, dann ist das manchmal echt krass. Da klagte jemand seine Sorgen. Du merkst, wie müde diese Person eigentlich ist. Und dann bekommst du plötzlich den Eindruck, biete doch dieser Person jetzt an, für sie zu beten oder sie zu segnen. Und dann kommt der spannende Moment, der hier auch beschrieben ist. Und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Man spürt hier beim Lesen förmlich die Spannung. Das geistliche Ohr ist also hellwach und jetzt in einer Begegnung bekommst du einen klaren Auftrag. Frage diese Person, darf ich dich segnen? Hör mal, du bist so fertig, so müde, darf ich dich segnen? Oder du bekommst einen Gedanken, ein Wort, was du jetzt dieser Person sagen sollst. Und jetzt kommt der spannende Punkt der Entscheidung, mache ich es oder mache ich es nicht? Und ich, mache ich es jetzt? Ich habe nicht reagiert, kenne ich, so oft. Und ich habe nicht reagiert. Wenn Jesus so reagiert hätte, dann wären die 3 Jahre, die er unterwegs war, ziemlich langweilig geworden. Jesus ist eben nicht zurückgewichen. Er hat den Zachäus vom Baum runtergeholt. Er hat den Levi aus seinem Zollhäuschen rausgeholt. Das hat ihm immer der Herr gesagt, jetzt hol den da runter vom Baum, jetzt hol den aus seiner Hütte raus. Der ist nicht andächtig schweigend an diesem Beerdigungszug vorbeigegangen oder hat ihn an sich vorbeiziehen lassen, sondern er hat den Sohn der Witwe auferweckt, als der Herr gesagt hat, weck den auf. Wie? Tote auferwecken? Ja. Er hat sich nicht zum Brotkönig ausrufen lassen, sondern sich zurückgezogen. Das war jetzt andersrum. Er hat nicht den Erfolg genutzt, die Erfolgswelle, sondern sich zurückgezogen. Er hat harte Worte gesagt, da wo es dran war. Er hat Menschen frustriert, schockiert, herausgefordert. Er ging konsequent den Weg ins Leiden, obwohl Petrus ihn hart kritisiert hat. Herr, das darfst du nicht machen. Doch, der Herr hat es gesagt, ich soll es machen. Jesus ließ sich täglich sein Ohr von seinem Herrn wecken. damit er nicht seinen eigenen, seinen bequemen Weg geht, sondern den Weg, den Gott für ihn vorgesehen hatte. Die Gefahr war da, dass er sich geweigert hätte, dass er zurückgewichen wäre und sagt, nein. Gethsemane, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, fleht er in der Nacht vor seinem Tod. Und dann hört er mit seinem geistlichen Ohr, ob der Vater vielleicht doch noch eine andere Order für ihn hat, eine neue Anweisung. Und es kam keine Anweisung. Oder im Gegenteil, dass er gesagt hat, mach, zieh es durch. Und er ist nicht zurückgewichen. Er ist nicht widerspenstig gewesen, hat sich nicht aufgelehnt. Wir möchten gerne mit unserem geistlichen Ohr empfangen. Ich glaube, jeder von uns sehnt sich danach, mehr noch die Stimme des Herrn zu hören, dass er uns wirklich leitet. Aber das heißt auch, nicht zurückweichen, wenn der Auftrag nicht so ist, wie wir uns das vielleicht denken. Wenn wir schwierige Aufträge bekommen, wenn er uns herausfordert. Wer konsequent auf die Stimme seines Herrn hört, der kann das erleben, auch was der Knecht Gottes erlebt hat, nämlich, dass es Widerstand gibt. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Aber der Herr hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist mir, der mir Recht schafft. Wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Lasst uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Es trete her zu mir. Er trete her zu mir. Siehe, der Herr hilft mir. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Keine Angst, ich werde jetzt diesen Abschnitt nicht noch predigen. Lass uns nur ganz kurz drauf schauen, was Jesus hier stark gemacht hat. Was für eine Souveränität klingt aus diesen Worten. Da wird einer angegriffen, angeklagt, fertig gemacht. Was für eine Stärke, was für eine Gewissheit, ich bin auf dem richtigen Weg. Was für eine Sicherheit. Was hat ihn so stark gemacht, dass er gesagt hat, mein Gesicht ist hart wie Kieselstein. Hier taucht ein wichtiges Wort auf, was uns auch am Anfang begegnet ist, nämlich erkennen. Ich habe erkannt. Am Anfang heißt es, er hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Und hier sagt er, ich habe erkannt von Gott, dass ich nicht beschämt werde. Der Herr schenkt ihm diese Erkenntnis und das macht ihn stark. Und das kommt aus diesem, wenn das geistliche Ohr wach ist, dass der Herr uns Erkenntnis schenkt. Damit dürfen auch wir rechnen, wenn wir nicht zurückweichen und es dann plötzlich schwierig wird. Wenn wir das tun, was er sagt, das kann bedeuten, dass es Widerstand gibt. Und dann lässt er uns doch erkennen, dass wir richtig sind. Auch wenn wir Widerstand erleben. Er macht uns stark und macht uns gewiss und sagt, du bist auf dem richtigen Weg. Lasst euch drauf ein. Ich bin gespannt, was er uns sagt, uns als Gemeinde gesamt und auch jeden Einzelnen von uns und zu wem von diesen müden Menschen um uns herum er zu uns sendet. Bin gespannt, was ihr vielleicht nächsten Sonntag oder später mal dazu erzählen werdet.